Wenn Urlaub, dann Küste. 2/3 aller Touristen fahren an den Strand. Dementsprechend überlaufen sind in der Hochsaison die gut zugänglichen Küstenabschnitte. Woher aber kommt die Faszination fürs Meerbaden? Warum fahren wir Jahr für Jahr an die Nord- und Ostseeküste, selbst wenn das Wetter oft nicht mitspielt, das Meer von Algen oder Teer verdreckt ist? Wie sieht das Strandleben der Zukunft aus? Wird die Küstenfixierung der Urlauber weiter zunehmen? Darüber möchte ich nun mit Professor Hasso Spode sprechen, der sich seit vielen Jahren mit der Geschichte und Soziologie des Tourismus beschäftigt. Guten Morgen, Herr Spode.
Guten Morgen nach Baden-Baden.
Herr Spode, 2/3 des Welttourismus konzentrieren sich auf die Sonnenküsten, haben Sie mal geschrieben. Warum ist das so? Warum sind die meisten Sommertouristen nicht auf dem ruhigen Plattenland oder in den Bergen?
Ja, da muss man eigentlich weit zurückgehen ins 18. Jahrhundert. Uns ist eine Einstellung gegenüber der Natur selbstverständlich geworden, die vor 200, 250 Jahren nur eine kleine Minderheit gepflegt hat. Und das ist eine völlig revolutionäre Neubewertung dessen, was wir heute Natur nennen. Und zwar, je mehr wir die Natur beherrschen, desto mehr denken wir, da ist etwas Tolles, das ist etwas Göttliches und ständig Bedrohtes. Und erst in dieser Neubewertung der Natur spielt sich dann plötzlich auch eine Neubewertung der Küste ab. Die Küste war vorher eine Ödnis, ein feindliches Gebiet. Das Meer war von Monstern bewohnt, es gab Sturmfluten und so weiter, Piraten, Seeräuber. Man hat den Strand und die Küsten gemieden, wo es nur geht. Und das ändert sich im 18. Jahrhundert. Wir bekommen einen Zug der Oberschichten an die Küsten. Und zwar war der zunächst medizinisch motiviert. Das erste Seebad der Welt überhaupt war Scarborough, das ist ziemlich weit im Norden in England, fast schon an der schottischen Grenze. Dieses Scarborough war eigentlich ein Heilbad, das hatte eine Quelle. Und liegt aber eben an der Küste. Und da fingen plötzlich die Oberschichten an, ihre bleichen Körper in das Meer zu tauchen, weil sie dem Meer als einem Naturraum heilkräftige Wirkungen zuschrieben. Und das setzt sich dann wenig später auch in Brighton, südlich von London, fort und geht dann auf den Kontinent, wobei auf dem Kontinent die Deutschen die Ersten waren, die Seebäder eröffnet hatten. Das war um 1800 Heiligendamm, Norderney und Travemünde. Und dann bekommen wir also einen immer weiter anwachsenden Zug an die Küsten.
Also die ersten Strandurlauber waren ganz offensichtlich Patienten, waren Heilsuchende. Aber wie ist das heute? Warum fahren wir an die Strände? Auch aus diesen Gründen?
Die Leute sind damals in den ersten Phasen des Badetourismus nicht an die Strände der Strände willen gefahren. Man hat sich am Strand nicht aufgehalten. Das war so eine Übergangsphase. Stattdessen hatte man sogenannte Bademaschinen. Also das waren so eine Karren, die von einem Pferd und einem Kutscher davor, nicht? Und dann stieg man dort ein, zog sich nackend aus, fuhr ins Wasser so ein Stückchen bis zur Radnabe. Dann wurde hinten eine Tür geöffnet, zack, dann ging eine Treppe runter. 3-4 Mal eintauchen, zack, wieder raus. Erst um 1900, vor gut 100 Jahren, kriegen wir das, was heute Strandleben ausmacht, dass die Leute sich freiwillig da in die Sonne legen. Das war bis vor 100, 150 Jahren völlig undenkbar.
Sie haben gesagt, vor rund 100 Jahren hat das dann mit dem fast modernen Strandleben angefangen. Was haben die Menschen damals am Strand getan?
Ja, da fingen sie zum ersten Mal an, sich tatsächlich einfach nur in die Sonne zu legen. Es ändert sich auch die Wertschätzung der Hautfarbe. War bis dato der bleiche, weiße Teint eigentlich ein Zeichen dafür, dass man nicht zu den Unterschichten gehörte und draußen arbeiten musste. So ändert sich das in dem Moment, wo immer mehr Menschen in den Fabriken schuften mussten, andere in den Büros saßen. Dann wurde plötzlich die braune Haut ein Zeichen der Oberschicht. Und alle legten sich dann also, wenn sie konnten, im Urlaub an die Sonne. Dann fängt es also an, dass wir die Praktiken im Prinzip einführen, die wir heute noch an den Stränden beobachten können. Wobei das Kaiserreich, das war noch eine relativ prüde Zeit, die Seebäder waren in 3 Teile geteilt, der Strandareal. Es gab einen Herrenstrand, dann auf der anderen Seite den Damenstrand und in der Mitte gab es einen neutralen Strand. Nur dort durften also die Geschlechter sich sozusagen auch treffen, da durfte man aber nicht ins Wasser gehen. Und das ändert sich dann 1902, dann gibt es dann die sogenannten Familienbäder. Da durften also Vater, Mutter, Kind dann mit rein. Und dann haben wir ungefähr die Art, wie wir heute mit unserem Körper und der Umgebung dieser Strandwelt umgehen. Wobei ich sagen muss, diese Strandwelt ist natürlich eine sehr künstliche Welt. Ein Strand, der nicht gepflegt wird, zumindest also an den nördlichen Breiten, da würde man nicht gerne baden wollen. Das wäre voll Schlick und Algen und Dreck und was da alles angeschwemmt wird. Also das ist ein künstlich möblierter, gereinigter und überwachter Ort, den wir für natürlich halten, der in Wirklichkeit aber eigentlich eine Kunstwelt darstellt.
Wie haben überhaupt die Küstenbewohner auf den Ansturm der Landeier reagiert, die da alle plötzlich ankamen und sich erholen wollten an den Küsten?
Oh, da gab es schwere Konflikte. Die ersten Touristen, die ritten dort sozusagen als Herren ein, als Eroberer. An den Küsten selbst, bei den direkten Anwohnern, war das Baden schon immer üblich. Und zwar allerdings nur in der Jugend. Beide Geschlechter badeten nackt. So, und jetzt kommen diese Bürger, diese sehr moralischen Bürger. Und die verbieten natürlich als allererstes das Nacktbaden. Und dann als zweites verbieten sie, dass die Anwohner überhaupt dort badeten. Die haben dort nichts mehr zu suchen. Die werden also erstmal verdrängt. Es gab einige Seebäder wie Swinemünde, die hatten dann noch so für die armen Anwohner ein eigenes Strandareal eingerichtet. Aber im Prinzip ist das eine Eroberung des Bürgertums, ein Feldzug an die Küsten, der dann so um 1900 abgeschlossen ist. Dann haben wir diese Küstenregion, die Strandregion als rein touristische Räume etabliert.
Also heute soll Urlaub an der Küste Spaß machen, Abwechslung bieten und auch erholsam sein. Man könnte ja auch sagen, die Strandparty, das Zusammenkommen möglichst vieler Menschen, ist heute sowas wie ein touristisches Ideal, oder?
Oh ja, nicht für alle. Es gibt also Familien, die fahren dann lieber an die Ostsee, wollen eine Ruhe haben, keine Party machen. Aber die mittleren und jüngeren Jahrgänge natürlich wollen die Party machen. Ja? Und die Grundidee ist eigentlich die Polynesifizierung der Strände der Welt. Wir haben ja in den subtropischen Regionen sozusagen einen erdumspannenden Bikini-Cordon, ja, der Mittelmeer, Karibik, sich überall in diesen subtropischen Breiten entwickelt. Und dort haben wir überall dieses Gefühl, was letztlich noch aus den Berichten Bougainvilles über Tahiti stammt, nämlich die Liebesinsel, die Insel, wo man nicht arbeiten muss, wo einem die Früchte in den Mund wachsen, also das real existierende Paradies, das hatte der Bougainville beschrieben. Und das hat sich jetzt sozusagen auf die nördlichen und alle anderen Strandregionen übertragen. Und wir glauben, dort ein kleines Paradies, eine Auszeit gefunden zu haben, wo wir mal für ein paar Stunden oder auch für Wochen Mensch sein können.
Schauen wir doch mal in die Zukunft. Wie wird sich das Küstenleben, das Strandleben Ihrer Meinung nach entwickeln?
Ja, zum einen werden die Leute immer empfindlicher gegen alles Mögliche und deshalb werden sie immer weniger im wirklichen Wasser baden wollen. Das kann man jetzt schon gut beobachten. Also jedes Hotel hat ja im Süden immer noch den Swimmingpool dazu. Den hat man früher eigentlich nicht gebraucht, wenn man das Meer vor der Nase hat. Es wird eine immer stärkere Trennung geben vom realen Strand und einem künstlich erzeugten, irgendwie südseemäßig anmutenden Bereich, wo man dann in geklortem Wasser da sich hin und her bewegen darf. Das wird ein Trend sein. Und der andere Trend wird sein, denke ich, die Gebiete, die noch nicht so stark überlaufen sind, wie sie vor allen Dingen jetzt noch an der Ostsee in Mekpom anzutreffen sind, die werden weiterhin als eine Art Sommerfrische genutzt werden. Das heißt, man fährt häufig an denselben Ort und ist dann ganz ruhig, da liest man mal sein Buch und so weiter. Diese beiden Trends, denke ich, werden hauptsächlich die Zukunft bestimmen.
Wenn Urlaub dann Küste, gilt das auch für Sie?
Nicht immer, nein. Ich finde es tatsächlich ganz klasse, an der Ostsee im Strandkorb zu sitzen. Eine Erfindung der 1880er Jahre. Ich finde sowas herrlich, das erinnert mich an meine Kindheit. Aber am liebsten fahre ich mit dem Fahrrad durch die Gegend. Da kann man sich auch noch ein bisschen besser bewegen. Und schwimmen kann ich eigentlich gar nicht richtig.
Sie können nicht schwimmen. Sie sind der deutsche Touristikhistoriker und können nicht schwimmen?
Naja, also ein bisschen. Jetzt haben wir ein bisschen uns hier verplauscht. Also notfalls kann ich schwimmen, aber ich bin nicht so ein Wassermensch. Also da kriege ich schnell irgendwie ein unangenehmes Gefühl, zumindest wenn die Wellen zu doll wären.
Hasso Spode, Historiker und Soziologe an der Freien Universität Berlin. Von ihm stammen Bücher wie Goldstrand und Teutonengrill, Kultur und Sozialgeschichte des Tourismus in Deutschland. Und man braucht wahrscheinlich nicht schwimmen zu können, um diese Bücher zu schreiben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Spode.
Gern geschehen.